Das ist ein Podcast vom Bürgerinstitut e.V. zusammen mit Menschen, die mit einer Demenz leben. Unter dem Titel Einblick Demenz wollen wir in den nächsten Folgen Gespräche mit unseren Podcast-Partnerinnen und Partnern führen, und zwar über ihre aktuelle Situation, über das Leben mit der Diagnose Demenz und über viele andere Themen. Neben den Betroffenen, mit denen wir spontan vor Ort entscheiden, worüber wir reden möchten, sollen in den nächsten Folgen auch Angehörige, Ehrenamtliche und Menschen, die beruflich mit dem Thema Demenz zu tun haben, zu Wort kommen. Uns ist es wichtig, einen authentischen Einblick zu geben. Darum sind die Aufnahmen so wenig wie möglich bearbeitet und Pausen und auch Versprecher sind so wenig wie möglich herausgeschnitten. Wir hoffen, dass Sie Lust haben zuzuhören und sich auf das Zuhörende einzulassen. Frau U., meine heutige Gesprächspartnerin, ist Anfang 70 und hat, wie sie im Gespräch auch noch erzählen wird, die Diagnose leichte kognitive Beeinträchtigung von der Neurologin bekommen. Das bedeutet, dass die Symptome, wie zum Beispiel Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen, nicht schwer genug für eine demenzielle Erkrankung sind. Wenn so eine leichte kognitive Beeinträchtigung besteht, existiert allerdings ein erhöhtes Risiko, dass sich daraus eine demenzielle Erkrankung entwickeln kann. Frau U. hat einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf, von dem sie im Gespräch viel erzählt. Wir reden außerdem darüber, wie wichtig ihr ein großer Freundeskreis ist, gerade da sie allein lebt. Den ersten Aufnahmetermin musste sie wegen gesundheitlicher Probleme leider absagen. Vor dem heutigen Termin rufe ich sie daher an und frage, ob es ihr heute besser geht. Aber Sie hatten vorhin am Telefon gesagt, das ist wieder in Ordnung, aber der Kopf nicht, ne?
Naja, ich denke, das ist eine altersgemäße Vergesslichkeit, die dazu kommt. Das hat mit Corona leider wenig zu tun, sonst wird es ja vorbeigehen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das so in den letzten Monaten noch zugenommen hat? Oder?
Ja, so langsam, aber sicher.
Ja?
Ja, aber was soll's, es ist, wie es ist. Wenn ich dagegen ankämpfen würde, dann wird's schlimmer, nehme ich mal an. Ich bemühe mich, konzentrierter zu sein. Je nachdem, was ich vorhabe oder was ich gerade mache. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann geht's auch. Dann bin ich nicht mehr so fahrig.
Also ist das so ein bisschen sich selber auch trainieren dann darin?
Sich selber auch ein bisschen kontrollieren und trainieren.
Ja.
Naja, bei Verabredungen, da gucke ich schon, wann, wo, wie lang, mit wem. Ich habe nicht mehr so viele Verabredungen, aber auf die kommt es mir dann auch eher an.
Ah, okay. Dann auch mit wen, also dass Sie allgemein weniger Menschen dann sehen oder sehen Sie mehr Menschen seltener?
Nee, das Erste. Sagen Sie es doch nochmal.
Sie hatten, bitte. Jetzt muss ich selber kurz nachdenken, was das Erste war. Sie sehen.
Also ich sehe nicht weniger Menschen deshalb, aber es ist besser aufgeteilt, zeitlich.
Ja.
Ja.
Ah, okay. Also das heißt, Sie reduzieren jetzt nicht die Menschen, ihre Freunde
Ach,
oder so?
Nee, ich wüsste gar nicht. Entschuldigung, ich wüsste gar nicht. Das wollte ich nicht. Gerade im Alter und ich bin ja verwitwet und da bin ich auf Kontakt angewiesen.
Ja.
Und ich habe auch glücklicherweise einen großen, guten Bekanntenkreis.
Ja. Wie hat sich das denn, hat sich das alles so entwickelt, seit Sie verwitwet sind oder war das immer schon?
Das war schon vorher. Von Arbeitsstellen. Oder ich habe 20 Jahre bei der Telefonseelsorge gearbeitet und habe da immer noch ehemalige Kolleginnen, mit denen ich mich treffe. Und was noch? Naja, so eine habe ich mal in der Straßenbahn kennengelernt. Ach. Das ist eine liebe Freundin geworden.
Wie ist das denn gelaufen? Sie haben sich unterhalten und dann hat jemand...
Und dann ist sie ausgestiegen und sagte... Das war jetzt so nett, mit Ihnen zu sprechen. Wollen wir eine Telefonnummer austauschen? Und das war's dann. Ach, dann hat sie mich angerufen und dann haben wir uns wieder getroffen und dann treffen wir uns ab und zu mal.
Und Sie sind ja auch, ich erinnere mich von unserem letzten Gespräch, Sie sind ja auch öfter umgezogen, oder?
Oh ja.
Und seit wann sind Sie denn hier in Frankfurt?
Auch in Frankfurt bin ich jetzt schon sehr lange. Wann kam ich denn nach Frankfurt? 2010 oder vorher? Nee, das war viel vorher, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich bin schon ziemlich lange hier. Der längste Ort, an dem ich je war, abgesehen von meinem Elternhaus.
Und Sie kommen aus einem kleinen Dorf, oder?
Ich komme aus einer kleinen Stadt, 3000 Seelen.
Im Odenwald?
Nein. Ja, Neckar-Odenwald-Kreis ist das. Nein. Das ist in dem Dreieck zwischen Heidelberg, Würzburg und Heilbronn. Nach Schule und Berufsausbildung, da wollte ich nichts wie weg. Ich wollte raus, ich hatte keine bestimmten Vorstellungen. Und dann kam die Tochter eines Kollegen meines Vaters und hat erzählt, dass sie Au-pair in Paris war. Und sage ich, das will ich. Das ist es. Ich konnte zwar kein Wort Französisch, aber das lerne ich ja dann dort, ne? Und dann bin ich Au-pair nach Paris gegangen. Und es war, am Anfang war es ziemlich hart, ohne Sprachkenntnisse. Und dann die Familie, ich habe eine Familie mit Kindern ausgesucht, weil ich dachte, da lerne ich schnell Französisch. Und was war, die waren den ganzen Tag in der Schule.
Ja.
Also das war nicht ganz das Wahre. Und dann habe ich gewechselt zum älteren Ehepaar. Und das war dann sehr schön und gut und bequem. Und es war auch mitten in der Stadt. Ich hatte nicht weit zur Sprachschule. Und hatte dann so meine Verabredungen. Wow. Ja. Und dann nach einem Jahr dachte ich, eigentlich reicht's mal. Immer Au-pair ist nicht das Wahre. Und bin nach Hause und habe erst einmal in der Fabrik gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Denn als Au-pair verdienen sie ja nichts.
Gerade man kriegt nur Taschengeld, oder?
Ja, genau. Und dann dachte ich, das Naheliegende ist jetzt nach England zu gehen und noch Englisch zu lernen. Und dann bin ich nach London gegangen.
Das Naheliegende.
Ah ja, wenn man schon eine Fremdsprache kann oder kennt. Und mir fällt es relativ leicht, Sprachen zu lernen und zu sprechen. Ja, und dann war ich in London. Und in London habe ich zwei Französinnen kennengelernt in der Sprachschule. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen jetzt in ein Land, in dem er beide Sprachen spricht. Und haben uns verabredet für 9 Monate später in Kanada. Montreal, Kanada. Ja.
Und das haben Sie dann auch tatsächlich gemacht?
Das haben wir gemacht, ja. Wir haben uns, die sind schon mal voraus geflogen sozusagen und dann haben wir uns da getroffen. Die hatten schon Wohnung gemietet, sie hatten schon Arbeit gefunden. Ich habe dann auch relativ schnell eine gefunden mit Englisch und Französisch und Montreal ist ja zweisprachig gewesen um die Zeit. Ja, und es war schön, war toll.
Was haben denn Ihre Eltern dazu gesagt, zu Ihren verrückten Plänen?
Also meine Mutter hat es unterstützt. Die wäre selber gern auch gereist, ja? Bin ich sicher. Ja. Und der Vater, der war immer ein bisschen skeptisch, aber das hat sich dann auch gegeben, als er gemerkt hat, dass ich keine Schwierigkeiten habe. Was sollte ich auch Schwierigkeiten haben? Und natürlich vom Dorf in eine Großstadt ist schon ein eklatanter Unterschied. Ja. Das ist klar.
Das denke ich, ja.
Ja, aber in dem Alter arrangiert man sich, glaube ich, auch sehr viel leichter.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Da ist man viel, viel flexibler. Heute würde ich das im Leben nicht mehr machen wollen.
Und würden Sie heute noch mal auf dem Dorf leben wollen?
Nein.
Nee?
Nee, da ist ja nichts. Ja.
Und dann waren Sie in Montreal? Also dann erst London und dann?
Und dann Montreal. Und Montreal, das war wie aufatmen. Das war ganz anders als Europa. Die Leute waren viel freier. Und ich habe immer gedacht, das kommt vielleicht daher, weil alle mal eingewandert sind und alle mal von vorne angefangen haben. Das gibt ein ganz anderes soziales Gefühl.
Ja.
Ich bin dreimal in den gleichen Laden gegangen und dann haben sie schon Hi Love gesagt. How are you today? Da war ich 3 Jahre.
Und dann
ging's? 3,5 Jahre. Weil es war ein angenehmes Leben. Und dann kam ein Moment, wo ich dachte, das, was ich hier mache, im Büro arbeiten und abends weggehen oder Leute treffen, und das kann ich eigentlich in jedem Land machen, da muss ich nicht in Kanada bleiben.
Ach so.
Und wenn ich jemanden gehabt hätte zum Heiraten, dann wäre ich dort geblieben. Aber hat sich nicht ergeben.
Dann waren Sie da wahrscheinlich so Anfang, Mitte 20, oder?
Ja.
Vielleicht hatten Sie dann ja auch Lust, jemanden kennenzulernen zum Heiraten.
Hätte ich gehabt, ja.
Hat dann ja auch noch geklappt, oder?
Ja, einiges später. Ja. Und dann hatte ich ein gutes Angebot ausgerechnet über die Stelle, in der ich in Kanada gearbeitet habe. Die haben mich angerufen und haben gesagt, unsere Zweigstelle in Deutschland sucht jemand, bewirb dich doch mal in Frankfurt. Ach ja, sei Frankfurt, ist nicht schlecht, eine große Stadt. Hab mich beworben und wird genommen und das war's dann.
Und seitdem sind Sie hier?
Ja.
Und was hat Ihr Mann beruflich gemacht?
Der hat bei einer Bank gearbeitet. Konservativ.
Das passt ja zu Frankfurt.
Ja. Ja, ja.
Mhm. Und ja, dann stelle ich
mir... Der ist leider relativ bald an Krebs gestorben.
Ach so, das heißt, Sie sind schon lange verwitwet.
Ja. Ach, und eigentlich hätten wir beide sehr, sehr gerne Kinder gehabt, aber da waren wir dann natürlich schon zu alt. Und dann haben wir uns vorgenommen, Kinder von Freunden und Bekannten öfter mal einzuladen. Und das war immer lustig und schön.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Und das heißt, als Sie sich kennengelernt haben, waren Sie schon zu alt, um noch Kinder zu kriegen?
Ja.
Ah, okay.
Na, ich wollte das keinem Kind zumuten. Ich war ja dann schon Ende 30.
Mm. Und wie war das für Sie, als Sie dann, das heißt ja, dass Sie eigentlich relativ plötzlich Abschied nehmen mussten von Ihrem Mann.
Ja, er hatte Krebs.
Ja.
Und es war relativ, er musste nicht leiden. Es war relativ kurze Zeit, bevor er gestorben ist. Das war schon schlimm. Ich habe da schon ein paar Jahre gebraucht, um drüber wegzukommen.
Ja, da, also die Frage, ob man da je ganz drüber wegkommt, ne? Aber wahrscheinlich nicht.
Ja, das Gefühl ändert sich. Das wäre ja sonst schlimm, wenn man immer nachhängen würde.
Ja. Und wie ist das denn für Sie, wenn ich das fragen darf? Also wir haben uns ja kennengelernt, kurz nachdem Sie die Diagnose bekommen haben, dass Sie Alzheimer haben, Demenz, oder?
Ich habe keine Demenz, weiß ich inzwischen. Ich war bei der Neurologin und die sagte, es wäre, warten Sie mal, ich habe mir es aufgeschrieben. Es ist keine Demenz, aber eigentlich ist es ja egal, wie es heißt. Das heißt, leichte kognitive Störung, neurodegenerativ versus affektiv.
Das hat die Neurologin Ihnen
aufgeschrieben? Ja. Leichte kognitive Störung.
Ja.
Also wenn das noch leicht ist, dann möchte ich nicht wissen, was noch alles kommt.
Kommt Ihnen das nicht so leicht vor?
Ach, manchmal, ja, denke ich, du liebe Zeit. Was wird noch?
Sie sind ja wahrscheinlich dann mit einem Verdacht zum Arzt gegangen, oder wie ist das alles rausgekommen?
Ja, natürlich. Ich habe ja gemerkt, dass ich vergesslich geworden bin und bin zur Neurologin gegangen.
Waren Sie beim Hausarzt erst vielleicht, oder?
Nö, ich bin gleich zur Neurologin.
Und haben die auch hatte die Ärztin denn auch noch Tests weitere gemacht, oder?
Ja. Die hat einen Test mit mir gemacht.
Wahrscheinlich so ein Gedächtnistest, wo man Fragen beantworten musste oder so?
Ja, das war nicht schlimm, aber sie hat Worte gesagt und dann hat sie zwischendrin geredet Und hat mich ein paar Sachen gefragt und dann hat sie wieder die Worte, gefragt, ob ich die Worte noch wüsste. Vollkommen weg.
Okay.
Wusste ich nicht mehr.
Gar keins mehr?
Dann hat sie eine ganze Reihe von Worten gesagt und hat gefragt, ich soll doch sagen, welches sie schon gesagt hätte. Und das war ganz gut. Die habe ich dann wieder erkannt.
Ach so, okay. Ja, das ist, so Testsituationen sind auch immer unangenehm, ne? Ein bisschen. Aber gibt es denn bestimmte Situationen, die Ihnen vorher, oder können Sie sich an bestimmte Situationen erinnern, die so den Ausschlag gegeben haben, dass Sie gedacht haben, jetzt müssen Sie doch mal zum Arzt gehen?
Ach, es war so ein Allgemeinzustand, dass ich unsicher geworden bin. Und dass ich gemerkt habe, wie viel ich vergesse. Okay. Ich habe in der Küche habe ich einen bestimmten Topf gesucht und das heißt gesucht. Na, die stehen seit ich da wohne, stehen die am gleichen Platz und ich habe ihn plötzlich gesucht. Mhm. Das ist schon belämmernd.
Ja, ich stelle mir vor, da macht man sich wahrscheinlich.
Da erschrickt man erst einmal.
Ja, das glaube ich, weil das so von einer Sekunde auf die andere dann auf einmal kommt, ne?
Ja.
Und dann haben Sie am Anfang noch gedacht, das ist vielleicht ein bisschen, dass Sie einen schlechten Tag haben oder
ja,
so?
Ja, bin halt mal tüdelig. Ja. Aber das hat sich dann doch gesteigert und ich hab gemerkt, wie viel ich vorher so abgetan habe, was aber schon so eine Vorstufe war.
Ach so, haben Sie da ein Beispiel, was Sie so abgetan haben?
Naja, ich habe, wenn ich was gesucht habe, habe ich gedacht, das weiß ich jetzt halt im Moment nicht. Ich war gerade in Gedanken woanders und was man sich da halt so sagt. Bis ich gemerkt habe, das ist nicht gerade mal peripher oder vorübergehend. Kommt häufiger vor.
Ja. Und war das denn auch so, dass Sie von Freunden oder Bekannten angesprochen wurden mal darauf? Oder haben Sie das komplett für sich selber entschieden?
Das habe ich, die haben es dann schon auch gemerkt.
Ja, haben Sie mal nachgefragt dann?
Ja. Ja, und am Anfang hieß es, ach nee, du guckst zu sehr auf dich und jetzt konzentrier dich mal wieder auf anderes und das gibt sich wieder. Mhm. Ach ja, mein Vater war dement.
Ach so, okay. Ja. Über lange Zeit, oder?
Ja, ein paar Jahre, so vier, fünf Jahre. Mhm. Fing langsam, leise, sachte an.
Vielleicht haben Sie deswegen, waren Sie dann auch sensibel bei Ihnen selber, dass Sie dachten.
Das ist gut möglich, ja.
Ja, wenn man diese Erfahrung schon gemacht hat, ne? Dass man denkt.
Und das Allerschlimmste war so ein Zwischenstadium, als er noch nicht ganz dement war und furchtbar verzweifelt und geweint hat. Was ist aus mir geworden?
Ui, ja. Ja.
Wie lange reden wir denn noch?
Ach so, wir können so langsam zum Schluss kommen, wenn Sie möchten. Wollen wir aufhören?
Ich merke, dass ich müde werde.
Ja. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich bin mal neugierig, was rauskommt.
Ja, jetzt kommt bestimmt was Gutes dabei raus.
Mhm. Das glaube ich auch.
Das spiele ich Ihnen dann ja eh auch nochmal vor, ne?
Ah ja.